damit ich selbst in der Lage dazu bin, auch das Thema kommunikativ so anzusprechen, dass ich den Gegenüber nicht sofort triggere mit dem, was ich sage, weil es sonst sofort explodiert.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zukunft baut mit. Mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Wir begrüßen heute einen Mann bei uns im Studio, der sehr viel Zeit auf Baustellen verbracht hat. Als Bauleiter hat er das Geschehen vor Ort beobachtet und irgendwann festgestellt, dass es für ihn persönlich, aber vielleicht auch für die ganze Branche so nicht weitergehen kann. Viel zu oft prägen Missverständnisse und Missvertrauen den Arbeitsalltag. Stefan Ufertinger adressiert diese Missstände mit seiner Arbeit als Trainer für Kooperation und respektvolle Kommunikation auf der Baustelle. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Ufertinger.
Hallo.
Du sitzt nicht das erste Mal vor dem Mikrofon, ganz im Gegenteil, dein eigener Podcast »So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung« hat mittlerweile über 120 Folgen und wir wagen heute den Versuch, die Essenz deiner Arbeit hier zu präsentieren. Lass uns ganz direkt einsteigen. Der Grund, warum du heute in Kufstein bist, ist, dass du einen Workshop, ein Coaching bei Riederbau leiten wirst. Um welches Thema wird es darin ganz grob gehen?
Na, grundsätzlich geht es um das Thema Kooperation. Also wie arbeiten wir auf den Baustellen miteinander zusammen? Der Kern ist eigentlich, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Firma Riederbau zunächst einmal sich selbst etwas besser kennenlernen und dadurch, dass man die Mechanismen, die bei sich selbst passieren, tagtäglich im täglichen Tun, auch mehr Verständnis für die anderen Personen bekommt, für die Projektpartner, für die Auftraggebervertreter, um einfach zu verstehen, hey, wenn bei mir mal die Hutschnur platzt, wenn ich emotional werde, was passiert da in mir, warum passiert das in mir? Und darüber zu verstehen, natürlich kann das, was bei mir passiert, beim Bauherrenvertreter genauso passieren und dadurch mehr Verständnis für das Verhalten des anderen zu bekommen und dadurch eben ja die Beziehung zu stärken beziehungsweise das nicht gleich persönlich zu nehmen, wenn etwas mal ein bisschen ja, nicht so fein gesagt wird oder solche Dinge. Und dadurch eben zu versuchen, eine bessere Beziehung auf der Baustelle herzustellen, eine bessere Kommunikationsebene herzustellen und ein Grundsatz in der Verhandlungsführung beziehungsweise in der Kommunikation im Allgemeinen ist, Lösungen werden immer auf der Beziehungsebene erzielt. Das heißt, wenn die Beziehung passt, dann kann ich auch die schwierigen technischen, fachlichen Themen besprechen.
Anton, warum ist es dir wichtig, deine Mitarbeiterinnen gerade auf diesem Gebiet weiterzubilden und wie bist du da auf Stefan Ufertinger aufmerksam geworden?
Ja, auf Stefan aufmerksam geworden bin ich eigentlich durch einen gemeinsamen Podcast, den wir aufgenommen haben und ein bisschen die Beobachtung halt auch in den Fachmedien und in seinen Aussendungen. Und da haben wir gesagt, das passt für uns auch gut. Unsere Mitarbeiterinnen stehen ja auch auf den Baustellen oft sehr unter Druck. Ja, wir haben oft einen sehr starken wirtschaftlichen Druck und der, glaube ich, führt dann halt auch in der Konsequenz zu einem Verhalten, dass man sich halt nicht immer so wünscht und das dann oft mal kontraproduktiv ist. Ja. Wenn man dann Druck aufbaut, gibt es Gegendruck, ja, und man versteht also nicht mehr, wie man das vielleicht elegant und gut löst. Und da, glaube ich, ist der Stefan einfach eine perfekte Adresse, das unseren Mitarbeiterinnen beizubringen, speziell denen, die in der Bauabwicklung und auf der Baustelle dort tätig sind. Zum einen also im Umgang mit dem Gegenüber, mit den Kunden, oder mit den Vertretern der Auftraggeber, aber auch um sich selber besser kennenzulernen, um sich selber besser organisieren zu können, einschätzen zu können und auch das eigene Geschäft besser beherrschen zu können.
Nachdem wir jetzt geklärt haben, wie es zu eurer Zusammenarbeit gekommen ist, lasst uns noch mal kurz bei dem Ist-Zustand verbleiben und klären, warum das so eine schwierige Position ist, in der gerade die Bauleiterinnen sich oft befinden, zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, die sind ja in einer Art Sandwich-Position da eingeklemmt. Vielleicht, Anton, kannst du den Ist-Zustand erläutern und Stefan, du darfst dann den Knoten lösen danach.
Nein, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, wie die Situation ist. Da gibt es durchaus andere Ansichten in der Branche. Aber ich glaube schon, dass ein großes Grundübel die Vertragsmodelle sind, in denen wir arbeiten. Denn die Vertragsmodelle, in denen wir heute arbeiten, oft strikte Trennung von Planung und Ausführung, strikte Trennung der Gewerke, konstruktive Ausschreibungsverfahren, und in der Folge ein unglaublicher Preiswettbewerb, also ich kann es jetzt nur vom Hochbau sagen, der halt dazu führt, dass man da meistens einen Auftrag im Haus hat, wo man einfach zu wenig Geld bekommt, damit sich das ausgeht. Und damit steht der, der dafür verantwortlich ist, einen wirtschaftlichen Erfolg zu bringen, unheimlich unter Druck. Und das ist in der Regel der Bauleiter, der muss trotzdem jetzt aus der Geschichte was machen. Ja? Und dann bemüht er sich halt mit allen Methoden, die es halt gibt, was Gutes daraus zu machen. Ob das eine gute Baustellenabwicklung ist, aber natürlich dann auch zum Beispiel das Aufzeigen von Lücken, von Fehlern, von Verzögerungen, von Bauernentscheidungen, die nicht kommen etc. Und dann geht halt dieses berühmte Claim- und Anti-Claim-Management los und damit bin ich voll in der Konfrontation. Und ich glaube, dass das Vertragsmodell etwas ist, was wirklich ein ganz großes Problem darstellt. Sehen aber andere anders. Das hat dann darin gegipfelt, dass man eine eigene ÖNOM gemacht hat für kooperative Zusammenarbeit auf den Baustellen. Und ich sage, die ÖNOM, die könnt ihr in den Müll schmeißen, ja, weil am ersten Zeitpunkt, wo es dann ums Geld geht und wo es ein Problem gibt aufgrund des Vertrages, ja, schaut keiner mehr in die ÖNOM für das kooperative Verhalten, da schaut gerade mal jeder in den Vertrag und in die Kalkulation und ins Angebot, dass er was holen kann. Das Geld schlägt dort ganz einfach die Stimmung auf der Baustelle. Und es gibt jetzt, glaube ich, zwei Lösungsmodelle. Also entweder es ist so, wie es früher oft einmal war, man hat etwas mehr Luft, ja, und kann sich etwas mehr bewegen. Das glaube ich ein bisschen weniger, das wird eher nicht so eintreten, dass ein Kunde sagt, ja, kriegst du 5 oder 10% mehr, dafür seid ihr alle lieber nett auf der Baustelle. Also das kann ich mir eher schwer vorstellen. Oder man geht in andere Vertragsmodelle, die in Skandinavien und im anglikanischen Raum üblich sind. Und da gibt es für uns auch schon ein paar ganz gute Beispiele. Es sind vor allem große Tiefbauprojekte, speziell in Tirol gibt es jetzt einige Beispiele. Wir sind ein bisschen Vorreiter in Tirol an verschiedenen Infrastrukturprojekten. Und alle, die auf diesen Baustellen arbeiten, sagen unisono, egal ob Bauernseite oder ob Baufirmenseite, es geht viel besser zu. Ja? Wir verstehen uns viel besser, wir haben bei weitem nicht so viele Konflikte. Es wird ganz stark am Best for Project gearbeitet, eindeutig dorthin. Jetzt ist es nicht so einfach, das auszurollen für die ganze Branche. Wir haben ja eine Historie und eine Geschichte, man stellt das auch nicht mit dem Schalter um. Und es hat auch eine gewisse Komplexität, diese anderen Vertragsmodelle. Aber es ist so der erste Lichtblick, ja, dass es besser werden kann und besser wird. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Vertragsmodell ein wesentlicher Faktor ist, wie die Zusammenarbeit auf der Baustelle funktioniert oder funktionieren kann.
Jetzt war schon mal ein super Überblick über den aktuellen Zustand der Baubranche. Stefan, vielleicht bevor wir jetzt gleich zur Lösung kommen, gehen wir noch einmal konkreter auf die Situation ein, auf der Baustelle, die der Bauleiter da oft vorfindet, weil jetzt waren wir so im großen Ganzen, aber so im Kleinen. Wie präsentiert sich denn dieser Druck, unter dem der Bauleiter steht?
Der Anton hat was ganz Wichtiges gesagt. Im Endeffekt schlägt Geld die Beziehung oder so ähnlich hast du es gesagt oder das Miteinander. Ja, und das ist absolut richtig, wenn man so einen Projektverlauf beobachtet. Am Anfang ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder versucht irgendwie beim anderen auch noch gut anzukommen und versucht die Beziehung aufzubauen. Und je näher es dann an die Baufertigstellung beziehungsweise an die Schlussrechnungslegung geht, ja, desto verhärteter werden die Fronten, desto mehr Druck. Meistens ist dann auch schon absehbar, wie die Kostenstelle so in etwa gelaufen ist. Und die ist meistens nicht so rosig. Das heißt, der Druck auf den Bauleiter steigt enorm an. Und das ist genau das Problem. Je größer der Druck ist bei einem Menschen, es ist egal, ob er Bauleiter ist oder bei uns ja auch, ja, je größer der Druck ist, desto mehr steigt der Stresslevel bei uns im Körper. Stress ist ein ganz normaler körpereigener Mechanismus, den hat die Natur eingerichtet und das ist auch gut so, der soll uns eigentlich helfen. Der hat uns das Überleben gesichert. Jetzt haben wir bloß das Problem, wenn wir in der Früh schon aufstehen und wissen, ich habe da fette Rot auf meiner Kostenstelle, dann habe ich schon so ein gewisses Grundstresslevel. Dann habe ich nur sehr viel zeitlichen Druck dazu, weil ich muss ja das erledigen, ich muss das noch machen und die Aufgabe noch und nebenbei muss ich einen Haufen Geld rausholen. Das heißt, ich habe dann vielleicht auch nicht mehr die Zeit, dass ich mich so um mich selbst kümmere. Ich ernähre mich vielleicht nicht mehr so gut, was auf der Baustelle sowieso ein Riesenthema ist. Habe vielleicht keine Zeit mehr für den Sport. Das sind alles Themen, die den Stresslevel, dieses berühmte Fass, ja, das dann, wo dann der Tropfen zum Überlaufen kommt, immer weiter anfühlen. Und irgendwann ist es halt so, dass ich auf der Baubesprechung sitze und dann kommt ein kleiner Seitenhieb vom Bauherrn, nur eine kleine Spitze, die vielleicht gar nicht so böse gemeint war. Vielleicht war sie auch böse gemeint, weiß man nicht. Und das bringt dann genau dieses Fass zum Überlaufen, weil es eben eh schon so gefüllt ist. Stress ist ein kumulierender Faktor, ja. Und dann passiert genau das, dass halt vielleicht etwas aus meinem Mund herauskommt, was jetzt die Beziehung nicht gerade fördert, sondern genau das Gegenteil macht. Und dann wird es noch schwieriger, genau diese Themen, die der Anton angesprochen hat, diese Lücken im Vertrag oder diese unzulänglichen Ausschreibungsformulierungen dann auf einer sachlichen Ebene zu diskutieren. Weil das Problem ist ja letztendlich bei diesem Claim, Anti-Claiming immer, es fühlt sich ja immer wieder angegriffen. Also sobald der AN mit einer Lücke daherkommt oder mit einer Ausschreibungsbedingung, die zumindest zweifelhaft ist oder auf zwei Arten gelesen werden kann, fühlt sich ja der Bauherr sofort angegriffen, logischerweise, weil er natürlich weiß, da geht es um mehr Geld. Und dann ist es eine ganz sensible Geschichte, das anzusprechen. Und da muss ich ganz behutsam sein. Da brauche ich eine stabile Basis, nämlich eine stabile, vertrauensvolle Beziehungsbasis, um das machen zu können. Und bei mir selbst eine entspannte Situation, also sprich eben kein volles Fass, damit ich selbst in der Lage dazu bin, auch das Thema kommunikativ so anzusprechen, dass ich den Gegenüber nicht sofort triggere mit dem, was ich sage, weil es sonst sofort explodiert. Und das ist eine wahnsinnige Schwierigkeit. Im Endeffekt musst du als Bauleiter, musst du Psychologe, Kindermadel für seine eigenen Leid und extremst belastbar sein. Und das ist von Natur aus halt nicht jeder. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir uns schon darüber unterhalten, wie können wir die Menschen dahin bringen, dass das ein Stück weit besser wird.
Bevor wir jetzt fragen, was der Einzelne tun kann, also wie konkrete Maßnahmen auch ausschauen könnten, lass uns über die Unternehmenskultur sprechen, Anton. Bei dir im Unternehmen ist es dir sehr wichtig, dass man einen guten Umgang miteinander pflegt, dass man miteinander arbeitet, dass man miteinander spricht. Wie wichtig ist es, dass das auch auf einer Führungsetage dann genauso vorgelebt wird? Und woran merkst du, dass deine eigene Arbeit da schon Früchte trägt?
Es ist absolut wichtig, dass man sich auf Führungsebene das vorlebt und sich dort bemüht. Aber man ist selber auch nur ein Mensch, das gelingt dann auch nicht jeden Tag. Auch ab und zu passiert irgendwas, wo man dann auch denkt, na, das hättest du jetzt nicht sagen brauchen. Oder da hättest du auch anders verhalten können. Aber ich glaube, man darf nicht alles auf die Goldwaage legen. Es geht, glaube ich, um die langfristige, kontinuierliche Verhaltensweise. Und wie man sich dann in gewissen, vor allem auch herausfordernden Situationen eben verhält, dass man dann entsprechend auch unterstützt und hilft, ist es unglaublich wichtig, dass man das entsprechend vorlebt. Sonst funktioniert es natürlich nicht im Haus, das gute Auskommen. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist ein bisschen ähnlich wie jetzt auf der Baustelle mit den Verträgen, das gute Auskommen in einem Unternehmen hängt nicht nur daran, dass man sagt, okay, wir wollen eine gute Kultur haben und die Leute unterstützt und schult. Es hängt interessanterweise auch an der Organisation. Ich habe es bei uns gesehen, wir hatten vor Jahren eine Organisationsstruktur, die hat dann zunehmend zu Problemen geführt. Engpassprobleme, Konflikte, du machst das nicht so gut, wie es sollte. Und wir haben die Organisation dann sehr massiv umgebaut und dann ist das deutlich besser geworden. Also ich sehe, der Stresslevel hängt auch ganz klar an der Organisation, wo man einfach dann Doppelgleisigkeiten vermeidet. Unklarheiten sind ein großes Problem, wer ist dafür verantwortlich, wer nicht. Also man muss ja wieder ganz wieder in das Fundament gehen, eine Unternehmensorganisation, die muss sauber aufgesetzt sein, ja, die muss sehr klar sein. Die Verantwortlichkeiten, die Schnittstellen, die Zusammenarbeiten, die Prozesse müssen sehr, sehr klar sein. Je klarer die sind, desto besser ist die Basis, um auch eine gute Kultur zu haben. Sonst funktioniert es unter Umständen auch nicht. Wenn die Organisationsstruktur nicht passt und die sagt, nein, jetzt seid alle nett und überhaupt nicht, setzen wir uns zusammen, dann geht das nicht. Ja? Also es braucht beides, ja, sozusagen. Es ist nicht die Hardware, aber die harten Fakten müssen stimmen. Dann hast du eine gute Voraussetzung, um auch zu einer guten Kultur zu kommen.
Schön, dann habe ich jetzt große Lust, ein bisschen konkreter zu werden, weil unsere Hörerinnen ganz bestimmt wissen wollen, was sie selber tun können. Stefan, du hast eine Methode entwickelt, die Vespa-Methode, nach der du arbeitest. Vielleicht kannst du uns in Grundzügen erläutern, worum es da geht. Für was steht die Vespa-Methode?
Sehr gerne. Ich liebe Akronyme. Ich liebe Akronyme. VESPA ist auch ein Akronym, weil du dir einfach die Inhalte dadurch ganz gut merken kannst. Nach relativ schneller Zeit ist das ganz gut eingeprägt. Und VESPA steht eben für die Anfangsbuchstaben von V, Verantwortung, E, Emotionen, S, Stress, B, Beziehungen, E, jetzt muss ich selber schnell
Empathie.
Noch... Empathie, Dankeschön. Und R, ganz, ganz wichtig, Respekt. Und das sind so für mich Grundpfeiler, zum einen des persönlichen Umgangs mit sich selbst. Verantwortung zum Beispiel ist für mich das Kernelement eines jeden Lebens und das versuche ich auch in meinen Seminaren in der Art und Weise zu vermitteln. Und es geht natürlich auch, wenn man Beziehungen, Empathie, Respekt hernimmt, um die Grundpfeiler des Umgangs miteinander. Und genau diese Themen versuche ich in meinen Seminaren rüberzubringen. Und dort vor allem eben auch auf der emotionalen Ebene, weil Lernen tun wir immer auf der emotionalen Ebene. Wir können natürlich Vokabeln auswendig lernen, aber wenn wir was verändern wollen, was wirklich in unserem Verhalten dann in die Tiefe auch wirklich eine Veränderung bewirkt, dann muss das auf einer emotionalen Ebene passieren. Und deswegen versuche ich, die Kolleginnen und Kollegen eben auch auf der emotionalen Ebene sehr, sehr stark anzusprechen und darüber zu motivieren, wirklich in die Veränderung zu gehen.
Stefan, wie kann denn das in der Situation ganz konkret dann ausschauen? Also was ist so dein Notfall-Erste-Hilfe-Plan, wenn die Emotionen hochkochen?
Ich kenne... Ich kenne einen ganz, ganz wirklich wirksamen Mechanismus, der immer in jeder Situation hilft und der ist so einfach wie wirkmächtig. Atmen. Tatsächlich atmen. 3 bewusste Atemzüge zu nehmen und du wirst sehen, egal wie emotional du gerade bist, wie der Stress gerade in dir arbeitet, du wirst sehen, du kommst zur Ruhe. Ganz ein einfacher Mechanismus. Wenn du dir vorstellst, wie atmest du, wenn du so richtig im Stress bist? Ja? Da atmet man schnell und hektisch. Und das heißt, meine körperliche Verfassung drückt sich im Atem aus. Das Schöne ist, das geht auch umgekehrt. Das heißt, ich kann durch bewusstes, ruhiges Atmen meinem Körper signalisieren, hey, es ist alles easy. Es ist keine Gefahr, es passt alles. Und deswegen ist der Atem so wirkmächtig, weil ich ihn eben bewusst steuern kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich im Stress bin, denke ich nicht dran, dass ich bewusst atme. Und genau das ist ein Kern meiner Geschichte. Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, die Menschen in die Veränderung zu bringen, sprich Gewohnheiten zu etablieren. Genau deswegen meditiere ich auch mit meinen Seminarteilnehmern in den Seminaren und führe sie einfach einmal an das Thema hin, mal in sich hineinzugehen, mal zu spüren. Und deswegen machen wir eben auch eine längerfristige Begleitung mit 12 Wochen und nicht nur ein 2-tägiges Seminar, weil dort eben die Hoffnung besteht, gelingt nicht immer, aber gelingt doch relativ häufig, solche neuen Gewohnheiten über diesen Zeitraum bei den Kolleginnen und Kollegen wirklich zu etablieren und die Hoffnung dann wirklich zu haben, dass in der Situation dann auch einmal dran gedacht wird, hey, ich habe ja jetzt über 12 Wochen immer wieder dieses neue Tool probiert und gemacht und vielleicht schafft dann das Unterbewusstsein wirklich in der Situation, ah, atmen, 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 okay. Und dann kann man eben mit dem Stress runterfahren und dann kann man vielleicht auch in der gestressten Situation eigentlich, die eh schon angespannt ist, das Wort oder den Ausdruck, den der Anton vorher schon angesprochen hat, dieses, was man eigentlich dann nachher sich denkt, ah, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht sagen, runterschlucken und was Vernünftiges, was Produktives, was Zielgerichtetes sagen.
Anton, deine Mannschaften, und ich sage jetzt ganz bewusst Mannschaften, weil sie bestehen ja immer noch zu einem hohen Prozentsatz aus Männern. Wie gehen denn die mit diesen Angaben, Anweisungen um? Weil das sind jetzt ja nicht nur Yogis, die das Atmen gewohnt sind, sondern da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die mit solchen Methoden vielleicht sonst jetzt keine Erfahrungen haben.
Also wir hatten ja nach dem letzten Durchgang, sage ich jetzt mal, des Seminars dann ein Feedbackgespräch mit den Mitarbeitern, da war ich selber mit dabei und es wurde von allen sehr positiv beurteilt, aber natürlich in unterschiedlicher Intensität. Wie halt immer gibt es Leute, die sehr drauf anspringen und sagen, unglaublich, das hat mein Leben verändert, ja, es ist alles viel besser. Und andere sagen, doch, ich habe einige Hinweise bekommen. Da gibt es genauso eine Bandbreite, so unterschiedlich, wie wir halt alle sind. Aber in Summe haben es alle als einen sehr positiven Beitrag gesehen. Und den meisten, glaube ich, geht es nach dieser Ausbildung besser. Und sie wissen besser, wie sie sich dann selber verhalten und damit umgehen können. Also absolut positiv. Aber halt unterschiedlich, wie wir halt so alle sind. Und ich weiß es bei mir, das Thema Gewohnheiten, das ist ja wirklich unglaublich. Ja. Das Beste ist bei mir dann immer ein Tanzkurs. Ja. Einen Tanzkurs brauche ich gar nicht machen, weil da muss ich dann diese Schritte einstudieren. Und wenn es dann wirklich zum Tanzen wird, dann falle ich wieder zurück in den Standardschritt, den ich seit 30 Jahren habe. Also, und das ist so ein bisschen das Thema. Ja. Also wie gelingt es einem wirklich dann, neue Gewohnheiten so zu implementieren, dass man auch dauerhaft dran denkt und das dauerhaft parat hat, speziell in Stresssituationen. Das ist keine einfache Übung nicht. Ja. Aber es wird in Summe wirklich gut angenommen und für viele war das ein echter Mehrwert.
So wie ich das sehe, gibt es ja dann eigentlich zwei Ebenen, auf denen sich das Ganze abspielt. Das eine ist, dass man versucht, Konflikte von vornherein schon zu vermeiden, indem man eine andere Arbeitsweise annimmt. Und das andere ist aber auch zu akzeptieren, Konflikte wird es immer geben, aber wie gehe ich denn dann in der Situation mit dem Konflikt um, wenn einer auftritt? Habe ich das so richtig verstanden?
Na, absolut, absolut korrekt. Mir geht es darum, wir haben vorher diese Projektphase etwas beleuchtet und ich habe gesagt, dass zu Beginn eines Projektes jeder ja, etwas sanfter ist und versucht eben die Beziehung oftmals nicht zu belasten und es dann zum Schluss ruppiger wird. Und diese Phase, die du angesprochen hast, wo du gesagt hast, es gibt zwei Ebenen, eben die Beziehungsebene und außerhalb des Konflikts und dann den Konflikt selbst, das ist vollkommen richtig beobachtet. Und mein Ansatz ist es, so intensiv wie nur irgend möglich zu Beginn des Projektes an der Beziehung zu arbeiten. Weil je stabiler und vertrauensvoller diese Beziehung ist, desto schwieriger wird es dann, wenn die Konflikte anstehen, wenn es ums Geld geht, sich wirklich die Schädel einzuschlagen. Deswegen ist mein Ansatz, hey, schaut's bitte, wenn ihr einen neuen Projektpartner habt, schaut's bitte, und gebe natürlich ganz klare Hilfestellungen, schaut's bitte, dass ihr eine stabile, belastbare Beziehung aufbaut zu Beginn des Projektes, weil wir alle wissen, dass es dann später durchaus hitziger werden kann. Und wenn ich diese stabile Beziehung habe, dann kann ich diese Konflikte nicht zu 100%, ja, aber auf einer anderen Ebene miteinander lösen. So ist die Hoffnung.
Das geht ja mittlerweile so weit. Letzte Woche war auf der Universität immer Schwerpunkt alternative Vertragsmodelle. Und das geht so weit, dass man dort sehr stark beurteilt, wie kommen die Projektteams miteinander aus. Dort gibt es Assessment Center, wo Wirtschaftspsychologen mit dabei sind und sagen, okay, wie gut kommt das Team aus? Denn wenn das Team gut miteinander auskommt, wird es wohl ein besseres Projekt werden, denn umgekehrt. Also man geht auch mittlerweile im Vergabeprozess teilweise auf diese Aspekte ein. Und ich glaube, das ist wirklich in der Vergangenheit stark unterschätzt worden. Das spielt in Zukunft mit Sicherheit eine große Rolle, das zu tun. Und das wird teilweise bei Projekten schon sehr professionell gemacht.
Mhm. Ich stelle fest, dass es also einen gewissen Personenkreis gibt, die vielleicht empfänglich sind für solche Theorien, Methoden. Die bilden sich dann vielleicht auch sogar selber weiter in diese Richtung, weil sie merken, okay, das beeinflusst nicht nur meine berufliche Laufbahn, sondern hat auch Einfluss auf meine persönlichen Beziehungen. Oft ist es dann aber so, dass ja im Alltag Menschen, die eine Ausbildung genossen haben oder sich auseinandersetzen, auf Leute treffen, die verschlossen sind, eine dicke Haut haben, eine Kruste entwickelt haben auf eine Art und Weise, um sich zu schützen in dem Ganzen. Wie schafft man es dann in so einer Situation, sich anzunähern? Also wie kann dann der eine, der vielleicht diese Prozesse so beobachtet, zum anderen überhaupt vordringen und den einladen, auch in so einem kooperativen Modell mitzumachen?
Das Spannende ist, und das, genau das Thema oder genau diese Beobachtung, die spreche ich in meinen Seminaren auch immer an. Und zwar mit einer Geschichte, die ich jetzt natürlich hier nicht erzähle, weil sie zu lang wäre. Aber da versuche ich genau das zu adressieren, dass auch bei den Menschen, wo man scheinbar meint, nicht durchzudringen, weil so eine dicke Kruste ist, weil so eine Aura von diesem Menschen ausgeht, dass er unnahbar ist, auch da kommt man mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit, mit Empathie, mit einem Verhalten, das der Persönlichkeit des anderen entspricht, weiter. Man kommt immer durch, auch wenn es diese Person nicht zeigt. Das heißt ja noch lange nicht, du kannst ja nicht in die Person hineinschauen. Du weißt ja nicht, wie es in dieser Person ausschaut. Er zeigt dir oder sie zeigt dir vielleicht nicht, dass das eigene Verhalten beim anderen ankommt. Aber es kommt an. Da bin ich hundertprozentig sicher, weil jeder Mensch emotional ist irgendwo, auch wenn wir Männer, gerade wir analytischen Männer in der Baubranche, vielfach gelernt haben, diese Emotionalität zu unterdrücken, leider Gottes. Ich glaube, es würde uns auch der Branche insgesamt gut tun, mehr Emotionalität zu zeigen. Trotzdem ist sie irgendwo da. Und genauso wie diese Verletzungen, diese kleinen Stiche beim anderen etwas machen, macht auch die Freundlichkeit und die liebevolle Art, jemanden entgegenzutreten, etwas beim anderen. Und dadurch, glaube ich schon, baut sich, auch wenn man es vielleicht nicht so plakativ sieht am Verhalten des anderen, baut sich schon eine stabilere Basis auf der aufbauend man dann wieder genau diese fachlichen, sachlichen Probleme lösen kann.
Anton, du hast vorher gemeint, dass diese alternativen Vertragsmodelle, die Allianzverträge oder ein Early Contractor Involvement, dazu führen, dass man einen anderen Umgangston auf der Baustelle miteinander pflegt, weil man schon in einem ganz anderen Zusammenhang ist. Welche Veränderungen siehst du da ganz konkret und ist es schlussendlich auch so, dass man dann wieder an dem Punkt ist, wo man sagt, Fehlerkosten vermeiden, Produktivität steigern, also dass es dann am Ende auch wieder einen finanziellen Aspekt hat, obwohl man vorher meint, es ist vielleicht mehr Aufwand oder eben 10-15% mehr aus Nettigkeit, das wird jetzt keiner zahlen. Ist es nicht so, dass vielleicht am Ende dann aber trotzdem der freundliche Umgangston sogar zu einer Ersparnis führen könnte?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch schon die Idee, die dahinter steht. Denn niemand gibt gern mehr Geld aus, als er muss. Und wir haben halt festgestellt, dass wir in eher konfrontativen Situationen in Summe dann nicht nur viel Stress haben und viel Emotion, sondern dass am Ende das auch Geld kostet. Man braucht dann ja jede Menge Berater und hat Prozesse, die dann laufen, die unglaublich viel kosten. Und das ist dann auch nicht der günstigste Weg. Also man kann auch mit den neuen Vertragsmodellen in Summe, glaube ich, auch Geld sparen, weil man es dann gelingt, und das ist nicht zu unterschätzen, das Team oder die Kraft des Teams dorthin zu setzen, wo man das Projekt optimieren kann. Und Projektoptimierungen, die vielleicht in alten Vertragsmodellen gar nicht stattfinden, weil ich als Auftragnehmer sage, ja, der hat so einen schmalen Zahnplan, der Auftraggeber, aber das sage ich mir jetzt gar nicht, ja, weil da verdiene ich dann besser, wenn ich dann 3 Nachträge schreibe. Ja, so nach dem Motto, das tue ich mir gar nicht an, außerdem ist der so überheblich, wenn ich ihm das sage, nachher ist er wieder auf 180. Ja, also lassen wir das mal laufen. In einem kooperativen Verfahren natürlich hat man ganz ein anderes Klima, hat man ganz andere Möglichkeit, die Dinge anzusprechen, weil es einem auch finanziell nicht sofort wehtut, ja, und kann in Summe das optimieren. Ich kann berichten, letzte Woche eben wurde so ein Projekt gezeigt, eben Tiroler Unterland, und da definiert man in diesem Projekt sogenannte Zielkosten. Also man versucht im Vorfeld zu sagen, okay, was wird denn das Ding am Ende kosten? Und das wird dann mitreportet, sehr engmaschig, wo man wirklich umgeht. Und die können heute schon sagen, obwohl sie erst in der Hälfte der Bauzeit sind, dass sie die Zielkosten deutlich unterschreiten werden. Das heißt, für den Bauherrn ist dann auch ein Benefit drin, aber auch für das Unternehmen. Und deshalb glaube ich schon, dass die Idee, die dahinter steckt, in Summe zu besseren Ergebnissen führen kann. Aber das ist ein großer Paradigmenwechsel, der sicher noch einige Zeit braucht, ja, dass sich der dann auch flächendeckend oder breitflächiger wieder umsetzt. Und wir hatten das schon einmal früher, ich weiß es noch, der Vater hat mir das oft erzählt, wir hatten es früher auf eine andere Art und Weise. Vor 20, 30, 40 Jahren, wenn ein Bauherr zum Architekten gekommen ist, gesagt hat, du willst ein Haus bauen und machst mir du das? Und er gesagt, ja, mach schon. Aber ich arbeite mit dem Baumeister zusammen, mit dem Installateur, mit dem Dachdecker, mit dem, weil die kenne ich alle, da weiß ich, dass das funktioniert, ja, und die bescheißen dich nicht, ja, die haben ihren Preis, aber dann funktioniert das bestens. Das heißt, wir hatten das schon mal auf einfach, jetzt haben wir halt eine komplexe Phase, 30 Jahre Claim, Anti-Claim und sehr stark am Vertragsmanagement, jetzt erkennen wir, ist nicht gescheit, jetzt probiert man es halt vielleicht mit komplexeren Modellen, wie bereits angeführt, wieder eigentlich back to the roots dorthin zu kommen, wo man schon einmal war. Und ich glaube, das ist gut. Ich weiß, es wird nicht von heute auf morgen gehen, es wird nicht bei jedem Projekt passieren, aber es ist unglaublich wichtig und es ist aus einem anderen Grund auch noch wichtig. Wenn wir uns heute die jungen Leute anschauen, die zu uns ins Haus kommen, das sind durchaus etwas andere Leute als die, die wir waren oder nochmal die Generation davor war. Da ist eindeutig zu erkennen, dass sich dort auch was ändert. Ja? Also die würden Hund ja, mit der dicken Haut, ja, die sterben ein bisschen aus. Ja, das ist auch gut so. Und die Leute, die kommen, die sind sicher bis zu einem gewissen Grad empathischer, etwas sensibler und nicht so konfrontationsbereit. Ja, die wollen eigentlich ein gutes Projekt machen, das ist einer wichtig, aber die wollen nicht jeden Tag stundenlang streiten. Ja, das heißt, wir müssen als Branche sowieso darauf reagieren, sonst werden wir keine jungen Leute mehr in die Branche bekommen. Also das kommt jetzt von zwei Seiten, das Thema. Und ich kann nur hoffen, dass es möglichst schnell zu einer breitflächigen Umsetzung kommt.
Bevor wir weiter auf den Kulturwandel im Großen in der Baubranche eingehen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mir eine Sache nochmal vom Experten erklären lassen. Du arbeitest gern mit dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation. Für Menschen, die jetzt noch keine Erfahrungen in die Richtung gemacht haben, könntest du uns erläutern, was diese gewaltfreie Kommunikation voraussetzt? Was ist diese Art und Weise, miteinander zu sprechen?
Also die gewaltfreie Kommunikation wurde von Marshall B. Rosenberg entwickelt, ein ganz, ganz toller Mensch, mittlerweile leider verstorben. Und im Endeffekt geht es darum, dass man so kommuniziert, dass beim Gegenüber möglichst wenig Widerstände erzeugt werden. Das heißt, wenn ein Vorwurf kommt, zum Beispiel, du bist zu spät, dann ist das ein Angriff gegen die Person, gegen den Anton. Ja? Der Anton ist zu spät gekommen, mag vielleicht auch so sein, ja. Aber wenn ich sage, Anton, du bist zu spät, dann fühlt sich das für den Anton natürlich zu einem gewissen Maß als Angriff an. Das heißt, dieses Fass, das wir vorher als Bild bemüht haben, kommt ein bisschen mehr Wasser hinein. Und das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist es im Endeffekt, so zu kommunizieren, dass sich das Gegenüber nicht angegriffen fühlt, eben aus der Ich-Perspektive heraus. Und die Ich-Perspektive, die ist zunächst einmal die Wahrnehmung. Was habe ich wahrgenommen? Was habe ich beobachtet? Wir haben ein großes Problem, als wir Menschen in unserem Kulturkreis, ja, wir vermischen Beobachtung und Beurteilung sehr, sehr gerne. Das hat sich einfach so, das tun wir alle. Ja. Das heißt, das ist einfach in unserem ganz normalen Sprachgebrauch, den wir uns von unseren Eltern und von unseren engsten Bezugspersonen im Rahmen der Sozialisierung abgeschaut haben, ist das ein ganz normales Verhalten. Das heißt, wir sehen, dass der Anton zu spät kommt und haben da sofort dieses Urteil mit zu spät. Ja. Du kommst zu spät, das ist ja ein Urteil. Was habe ich denn beobachtet? Beobachtet habe ich, dass der Anton um 8 Uhr, keine Ahnung, wann auch immer, 8.35 Uhr, obwohl um 8.30 Uhr ausgemacht war, zur Tür hineingekommen ist. Das wäre eine Beobachtung. Und für die Baustelle jetzt übersetzt heißt das, ich habe da ein ganz wunderbares Thema, der Polier macht zum Beispiel nicht das, was er machen sollte. Du hast am Vortag mit dem Polier einen Bauablauf oder irgendwelche nächsten Schritte für den nächsten Tag vereinbart. Und du kommst dann auf die Baustelle und das ist nicht so, wie du es scheinbar mit ihm vereinbart hast. Jetzt, was machen die meisten Bauleiter? Die rumpeln beim Poliercontainer rein und ja, Wahnsinn, gestern haben wir noch drüber geredet und was ist denn los mit dir? Gibt's ja nicht. Ja? Das heißt, der Polier wird sich zu Recht angegriffen fühlen, wurde er auch. Ja? Die Idee der gewaltfreien Kommunikation wäre zunächst einmal in den Poliercontainer hineinzugehen und zu sagen, was ich beobachtet habe. Was hat der Bauleiter beobachtet? Der Bauleiter könnte zum Beispiel sagen, hey, ich bin heute in der Früh auf die Baustelle gekommen und dann habe ich gesehen, das und das und das. Fertig. Erst einmal eine wertneutrale Beobachtung. Und der nächste Schritt wäre dann, was macht das mit mir? Das könnte dann zum Beispiel sein, hey, ganz ehrlich, habe ich mich gescheit geärgert. Habe ich mich richtig geärgert, weil ich möchte gern, dass wir uns aufeinander verlassen können. Ich möchte gerne, dass das, was vereinbart wurde, auch eingehalten wird. Deswegen, und das wäre dann der dritte Schritt gewesen, also was ist das Bedürfnis dahinter? Und der vierte Schritt ist dann eine Nachfrage oder einen Appell oder was auch immer, also dann irgendetwas an den Gesprächspartner gerichtet, könnte dann zum Beispiel sagen, du hast du das gestern genauso wahrgenommen wie ich? Hast du was anders verstanden? Oder was ist der Grund, warum es anders gemacht wurde? Also dann eine Frage anschließen. Und damit, mit diesen vier Schritten, also Beobachtung anstatt Urteil, was macht das mit mir emotional? Was passiert da mit mir? Den Hintergrund, das Bedürfnis in irgendeiner Art und warum macht es das mit mir? Und eine Nachfrage dann zu formulieren. Wenn man das so rüberbringen kann, nicht einfach, ja, gebe ich zu, Wenn man das so rüberbringen kann, dann kommt man in einen sinnvollen, in einen respektvollen Dialog. Dann kann sich der Polier erklären, vielleicht hat er was falsch verstanden, vielleicht hast du dich auch nicht klar genug ausgedrückt als Bauleiter. Kann ja auch oft genug passieren. Und dann rumpelst eine beim Polier und scheißt ihn zusammen. Ja, das fördert keine belastbare Beziehung, keine vertrauensvolle Beziehung. Der Polier fühlt sich gekränkt und sagt, gestern hat er mir einen Scheiß verzählt und ich habe das genauso gemacht, wie er es gesagt hat. Und jetzt scheißt er mit zusammen auch noch. Was ist denn los mit ihm? Ja? Und dahin sollten wir kommen. Das ist ein weiter, weiter Weg, ein ganz, ganz schwieriger Prozess, der sich über Jahre hinweg zieht, weil diese Muster, und da sind wir wieder bei den Gewohnheiten, Kommunikationsmuster sind auch nichts anderes als Gewohnheiten. Das ist genauso wie beim Tanzschritt vom Anton. Ja. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ständig üben, über, nicht über Wochen hinweg, sondern leider Gottes tatsächlich über Jahre hinweg. Um diese alten Kommunikationsmuster dann auch wirklich zu überschreiben. Man kann die ja nicht löschen. Und das Gemeine ist, im Stress greift unser Unterbewusstsein dann wieder auf die Kommunikationsmuster zurück, die sich scheinbar bewährt haben, auch wenn sie nicht erfolgreich waren. Aber wir wollen Sicherheit. Wir Menschen wollen Sicherheit. Und diese alten Kommunikationsmuster, die seit Dekaden schon angewandt, die geben uns Sicherheit.
Knackpunkt ist wahrscheinlich, wie man es schafft, in diesem einen Moment im Stress nicht in diesen Kampfmodus zu schalten.
Genau. Und das ist ein dauernder Prozess.
Immer da wieder beim Anfang.
Bitte? Da sind wir wieder beim Anfang. Genau, bevor du in den Poliercontainer einrumpelst, wäre gut, dreimal durchatmen und dann, was habe ich jetzt gesehen? Was ist das Thema? Um was geht es jetzt eigentlich? Und auch diese... Ich mache in den Seminaren das Thema Wahrheit. Ja? Was ist denn, oder Wirklichkeit, Realität, was ist denn die Wirklichkeit? Das, was ich meine, gesagt zu haben, da war ich sehr vorsichtig. Also ich plädiere ganz, ganz stark für etwas mehr Demut gegenüber dem, was ich meine, was die Wahrheit und die Realität ist. Und wenn ich diese Demut an den Tag lege, dann kann ich dreimal durchatmen, was habe ich beobachtet? Habe ich wirklich gesagt, was ich wollte eigentlich gestern? Na, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ist ja meistens der Fall. Wie hat es der Polier aufgefasst? Weiß ich nicht. Also gehe ich mit einer gewissen Demut in den Poliercontainer hinein, sage, was ich wahrgenommen habe. Und ich muss ja diese vier Schritte nicht perfekt machen, sondern einfach mit einer Wahrnehmung beginnen und dann zu fragen, du, warum, was ist eigentlich los, wieso, weshalb? Das ist schon weit mehr, als wenn ich in der Emotion einrumpelt und sage, was ich eigentlich für ein Trottel ist.
Anton, wie oft musst du in deinem Arbeitsalltag dich erinnern zu atmen? Kommt das noch sehr oft vor oder bist du schon tiefenentspannt?
Tiefenentspannt, glaube ich, kann man als Bauunternehmer nicht dauerhaft sein. Ja. Da ist immer irgendwas los und es geht immer irgendwie rund. Ich beklage mich auch nicht, dass wir zu wenig Emotionen in der Branche haben. Also ich glaube, dass wir genügend Emotionen in der Branche haben. Das ist vielleicht nicht so, wie sich der Stefan das vorstellt.
Das
ja.
ist richtig.
Ich glaube, wir müssen aber schon auch sagen, dass es auch nicht nur ein Spezifikum der Baubranche ist. Das Kommunikationsverhalten gibt es in anderen Branchen natürlich genauso ja, wie bei uns am Bau. Also ich glaube, dass wir uns da nicht deutlich unterscheiden von anderen Branchen. Aber um auf deine Frage zu kommen, doch, man muss sich dann schon immer sehr bemühen, trotzdem irgendwie die Dinge dann auch so zu betrachten, dass nicht dort immer sofort die Guren, wenn man bei uns sagt, hochgehen. Aber manchmal ärgert dann halt was und dann sagt man es halt irgendwie halt auch. Und ich glaube auch, ein bisschen muss man schon aufpassen, dass sie schon eine gewisse Grenze, abgesehen davon, dass diese neue Art zu kommunizieren einmal mit Sicherheit aufwendiger ist, wenn man es jetzt viermal was überlegen, ja, sonst brauche ich es noch einmal. Es ist schon mal vier. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, es geht auch da und dort um Authentizität. Ja. Und wenn man natürlich bis zu einem gewissen Grad so erzogen worden ist und was gemacht ist, dann wäre es halt dann auch völlig komisch, wenn man sich dann total anders verhält. Ja. Also ich glaube, dass es manchmal schon ganz gut ist, wenn man in die richtige Richtung geht ja, und sich immer wieder so gut verhält. Aber dass man sich dann komplett verstellt und nur mehr kopfgesteuert sagt, und darf ich das nicht sagen und Checkliste, das und das und das, das fällt auch, glaube ich, das ist auch nicht gut, meines Erachtens. Also ich glaube, da braucht es auch ein gesundes Verhalten, ja, dass man den richtigen Situationen wirklich gut aufpasst. Aber ab und zu, glaube ich, darf man schon einmal sagen, was man sich denkt. Ja, das muss auch mal sein. Ja, Und ist auch manchmal vielleicht ganz gut, wenn man durchaus mal seinen Ärger auch Luft lässt. Ja. Das braucht es auch, weil es ist ja nicht jeder Empfänger dann schon neu gepolt. Ja. Also der versteht es ja vielleicht auch nur so, wie wir es halt immer gemacht haben, oder? In der Tradition. Also ich glaube, es ist schon eine Gratwanderung zwischen Authentizität der eigenen Historie und den neuen Methoden. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir dorthin gehen und sagen, wir beginnen das im Unternehmen zu etablieren. Wir schauen, das sage ich jetzt mal, speziell auch die jungen Leute sich so anders verhalten. Und je mehr das werden, desto mehr wird sich das auch ändern. Aber es ist keine kurzfristige Angelegenheit. Ich weiß eine Frage an den Stefan, was glaubst du, wie weit sind wir denn schon? Haben wir schon 10% der Branche transformiert oder 50 oder 100? Oder wie lange brauchen wir denn, bis das vielleicht ein flächendeckendes Thema ist und wir uns flächendeckend anders verhalten?
Also ich glaube, dass wir da erst an der Oberfläche umeinander kratzen, also dass wir da noch einen ganz, ganz weiten Weg vor uns haben. Und ich möchte auf deinen Punkt eingehen, weil das ein sehr, sehr wichtiger ist, wie ich finde. Ich spüre nämlich genau diese Vorbehalte, die du da ansprichst, auch immer wieder in meinen Seminaren und vor allem habe sie auch selbst gespürt. Kleine Geschichte, wenn ich wieder auf Kommunikationsseminar selbst war, ja, und wieder sowas mitgebracht habe, dann probiere ich das in der Familie aus. Weil das ist der beste, ja, das ist das beste Lernfeld. Erstens ist es natürlich am emotionalsten überhaupt. Ja, da hast du die stärkste emotionale Anbindung zu deinen Liebsten, logischerweise. Und dadurch ist es natürlich auch noch einmal ein bisschen schwerer. Und gerade dieses Thema der Ich-Botschaft oder gewaltfreien Kommunikation, was nur ein bisschen mehr ist, aber die Ich-Botschaft habe ich natürlich zu Hause probiert und wie dann meine Tochter mich so von unten angeschaut hat am Essenstisch und gesagt hat, ach Papa, das hast du jetzt aber aus dem Kommunikationsseminar, wusste ich, dass ich in dem Moment nicht authentisch war. Das ist ein Weg, auf den wir uns machen. Und natürlich ist es am Anfang nicht authentisch, weil es nicht du bist. Und ich sage immer, ihr kennt jetzt die Theorie dahinter. Schaut, dass es zu eurem eigenen Kommunikationsstil macht und dann wird es authentisch. Das heißt, du musst nicht eben genau checklistenartig diese 4 Punkte abarbeiten, sondern diese 4 Punkte wären die Theorie von einer Super-Ich-Botschaft oder von der gewaltfreien Kommunikation. Und dann überlegst du aber, wie passt das zu mir? Beginne zunächst einmal einfach wirklich in Beobachtungen zu kommunizieren und das ist nicht unauthentisch, wenn ich eine Beobachtung sage. Und dann kann das wachsen, muss auch nicht, aber einfach, wie der Anton sagt, sich auf den Weg zu machen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich möchte nochmal die Frage vom Anton aufgreifen, wie weit wir schon sind. Ich glaube, dass wir nur deutlich unter 10% sind und ich glaube, dass das auch nie klar messbar sein wird, weil wir natürlich nie erhoben haben mit validen Daten, wo sind wir jetzt oder wo waren wir vor 10 Jahren. Und insofern können wir auch diese Art zu messen in 10 Jahren nicht anwenden, um eine Veränderung irgendwie zu bemessen. Aber ich glaube, wir sind am Anfang und ich glaube, dass noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns warten wird.
Ich würde zum Ende hin gerne nochmal so Wünsche, Forderungen, irgendwas in die Art formulieren, was passieren muss. Anton, vielleicht einmal auf Branchenebene und Stefan einmal auf Beziehungsebene, damit man sagt, okay, das könnte man jetzt sofort tun, um eine Transformation, um den Wandel anzustoßen. Anton, vielleicht magst du beginnen. Was braucht es jetzt?
Also ich glaube schon, dass es in der Branche wichtig ist, dass wir zu neuen Zusammenarbeitsmodellen kommen. Ich sehe darin schon ein großes Thema. Das heißt, dass wir wieder gemeinsam an den Projekten arbeiten, ein gemeinsames Ziel dort verfolgen, dass wir auch dauerhaft gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem in der Branche, dass bei jedem Projekt ein völlig neues Team zusammengewürfelt wird. Ja, bis die wieder ein Team sind, ist das Projekt schon fertig. Das heißt, wir brauchen stabile Zusammenarbeitsmodelle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir dann dort ausprobieren, die wir selber im Unternehmen auch stark forcieren. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, dass man den konsequent weiterarbeiten. Mir ist aber klar, da muss noch alle Beteiligten ihren Schrebergarten verlassen. Wir müssen aus den Silos raus. Und das fällt nicht ganz einfach, weil da gibt es Verschiebungen. Für den einen fällt was weg, für den anderen kommt was dazu. Jeder kämpft natürlich um sein Kräschel, ist klar. Aber ich glaube, das braucht es unbedingt in der Branche, sonst wäre man schwer dann junge Leute für die Branche zu begeistern und sie in die Branche zu bekommen. Und wir haben halt dort ein großes Nachwuchsthema. Also das heute für einen ganz einen entscheidenden Punkt. Und alle Projekte, die schon in diese Richtung gehen, kehren vor den Vorhang. Ja, das gehört gezeigt, die Pilotprojekte, wie das gut funktioniert und wie das Verhalten anders ist. Und das, glaube ich, wäre entscheidend, dass wir wirklich jetzt konsequent auch das zu verändern probieren. Und eigentlich ist es wieder ein bisschen back to the roots, dorthin zurückgekommen, wo wir schon einmal waren. Ja. Und jetzt vielleicht diese 30 Jahre sehr stark am Vertrag orientierte Baubranche vielleicht hinter uns lassen, dass dies an der Bedeutung wieder etwas zurückgereiht wird und einfach das Best for Project wieder nach vorne kommt.
Sehr gut, dann Stefan, hast du als unser Gast das letzte Wort und darfst uns noch etwas mit auf den Weg geben, was jeder Einzelne vielleicht tun kann.
Ja, sehr gerne. Der Anton ist auf der systemischen Ebene unterwegs und es braucht immer beide. Ja. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also diese systemische Ebene gehört bedient und die Projekte gehören vor den Vorhang. Ich habe ja erst letztens mit der Dr. Doris Link und mit dem Martin Stopfer einen Podcast aufgenommen zum Thema Allianzmodell an der FH Campus Wien. Die haben zwei Bauprojekte im Allianzmodell abgewickelt und da wollte ich mal die Erfahrungen aus der Praxis wissen. Ja. Also so alles immer in der Theorie und du hast gesagt, es gibt ein paar Pilotprojekte und da war es ganz, ganz spannend, was die von der Praxis erzählen und berichten und genau das ist es. Also eine Komponente ist ganz, ganz sicher das Systemische und auf der persönlichen Ebene, glaube ich, braucht es ganz, ganz viel Selbstreflexion. Also ich glaube, der Schlüssel ist, sich immer wieder von der Metaperspektive selbst zu beobachten und sich Fragen zu stellen, wo bin ich denn gerade mit meinen Gedanken? Tut mir das gerade gut, worüber ich nachdenke? Oder führt das zu schlechten Emotionen, führt das zu Stress? Bringt mir das gerade was? Ist das hilfreich in der jetzigen Situation, so wie ich denke? Wie habe ich gerade kommuniziert? Wie spreche ich mit anderen? Mit welcher Haltung trete ich anderen Menschen gegenüber? Mit einer liebevollen, vertrauenswürdigen, dem Menschen zugewandten Haltung? Oder glaube ich, dass mich die sowieso bloß alle bescheißen wollen und dass die alle das Letzte aus mir rauspressen wollen? Die Fragen, diese Selbstreflexion, diese Metaperspektive einzunehmen und sich immer wieder selbst zu hinterfragen, geht das in die richtige Richtung? Ich glaube, das kann jeder sofort umsetzen. Muss ich wollen, logischerweise, aber das kann jeder sofort umsetzen und ich glaube, dass damit schon ganz, ganz viel erreicht werden würde bei jedem Einzelnen auf der persönlichen Ebene.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Dieses Thema ist wirklich ausgesprochen interessant, weil jeder, jede von uns etwas mitnehmen kann, sei es im beruflichen Umfeld oder im privaten. Herzlichen Dank, Stefan Uferdinger, und ein riesengroßes Dankeschön an Anton Rieder.
Sehr Danke. Gerne.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Schaltet ein, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.